Hallo, ich heiße Asri und bin in einem südostasiatischen Land geboren. Unser Dorf liegt mitten im Dschungel und hier sieht alles echt wunderschön aus. Schon als kleines Kind habe ich es gelernt, was es bedeutet, mit der Natur im Einklang zu leben. Doch Stichwort Natur führt mich genau zu dem Punkt, den ich euch eigentlich jetzt berichten will. Ich habe gelernt, dass in jeder Pflanze, in jedem Gegenstand, in jedem Berg, der sich hier befindet, ein Geist wohnt. Und vor diesen Geistern haben wir tatsächlich Angst. Wir müssen täglich aufpassen, dass wir nichts Falsches machen, um diese Geister uns gegenüber ärgerlich zu machen. Und damit leben wir. Eine Hoffnung, dass sich das irgendwann mal ändert, die haben wir nicht. Hallo, mein Name ist Lilly und ich komme nächstes Jahr schon in die zweite Klasse. Ich bin in einem deutschen kleinen Dorf geboren worden und hier ist alles echt friedlich und idyllisch. Letztes Jahr hat mein Vater endlich seine Vertragsverlängerung bekommen und wir konnten eine neue, schöne Wohnung beziehen. Im wirklichen Luxus leben wir nicht, aber Mama und Papa geben sich große Mühe, um unser Zuhause wirklich schön zu gestalten. Jeden Sonntag nehmen sie mich mit in den Gottesdienst und ich darf es erleben, was es heißt, Gottes Wort verkündigt zu bekommen. Ich liebe diese Geschichten von Jesus, in denen erzählt wird, wie er uns liebt. Und Papa und Mama haben mir schon früh deutlich gemacht, hey, diesen Jesus, den brauchst auch du, denn auch dein Herz ist sündig und er ist auch für dich gestorben. Und ich weiß, dass ich diesem Jesus gehöre und ich habe die Hoffnung, dass wenn mein Leben hier auf der Erde zu Ende ist, ich irgendwann mal bei meinem Vater im Himmel sein werde. Hallo, da wo ich herkomme, den Namen werdet ihr ganz schnell erkennen oder das Land werdet ihr schnell erkennen. Timothy Collins Montgomery. Genau, richtig geraten, aus den USA komme ich. Ich bin das einzige und damit auch logischerweise erste Kind meiner Eltern und Geld ist so ungefähr das kleinste Problem, was wir haben. Mein Vater ist ein reicher Immobilienbesitzer und wir haben Luxus pur. Mit meinen Eltern bin ich schon durch die ganze Welt gereist und habe die schönsten Länder dieser Welt gesehen. Mir geht es echt gut. Manchmal sah ich aber diese Kinder vor der Hotelanlage, die aber so ganz anders aussahen als ich. Arme, dreckige Kinder. Und ich fragte mich, warum leben die so? Mein Vater sagte zu mir, du musst dich darum gar nicht kümmern. Deine Zukunft ist gesichert. Wir haben Geld und deine Hoffnung steckt in unserem Vermögen. Hallo, ich heiße Zulu. Oder sollte ich sagen, ich hieß Zulu? Denn mein Leben auf dieser Erde konnte ich eigentlich gar nicht Leben benennen. Ich bin in irgendeinem Land dieser Welt groß geworden, das wieder mal von einem sinnlosen Krieg heimgesucht worden ist. Meine vier Geschwister und meine Eltern und ich, wir sind ständig auf der Flucht. Die Worte Liebe und Zuhause, die kenne ich nicht. Denn wo soll in einem Land wie diesem irgendwo Liebe herrschen, wo doch ständig Terror, Krieg, Soldaten und Bombeneinschläge zu sehen sind? Ja, diese Hoffnung, dass sich irgendwann mal etwas ändern wird, das ist so der letzte Strohhalm, an dem ich mich geklammert habe. Und auch dieser wurde mir entrissen, als irgendwann mal eine Bombe in unserem Haus eingeschlagen ist. Mein Name war Zulu und meine Hoffnung auf ein besseres Leben wurde im Alter von 4 Jahren für immer zerstört. Ja, und damit heiße ich euch herzlich willkommen nach diesem kleinen Vorspiel zu unserer heutigen Predigt, die den Titel trägt Kinder im Reich Gottes, die Wegweiser des Evangeliums. Wie in diesem kleinen Spiel dargestellt, stellen wir fest, Kinder wachsen in unserer heutigen Gesellschaft ganz, ganz unterschiedlich auf. Wenn wir die Medien betrachten, die Bilder in unser eigenes Land schauen, dann könnte der Kontrast, glaube ich, gar nicht größer sein. Wir lesen in den Medien von vielleicht irgendwelchen Kindern, die Weltrekorde brechen und irgendwie große Errungenschaften machen. Und auf der nächsten Seite lesen wir, wie Kinder in größter Armut leben und tatsächlich gar nichts von diesem Leben irgendwie mitnehmen können. Und es stellt sich die Frage, was für eine Verantwortung haben wir eigentlich als erwachsene Menschen für diese Gruppe? Wir sagen ja immer, Kinder, das ist so die vulnerabelste Gruppe, also diejenigen, die am meisten irgendwie gefährdet sind oder die schnell verletzt werden können und deshalb auch besonders unseren Fokus als erwachsene Leute bedürfen. Aber dass es leider nicht immer so der Fall ist, zeigt die Geschichte, zeigt das Bild dieser vier Personen. So unterschiedlich wachsen Kinder in unserer heutigen Gesellschaft aus. Und wir möchten heute einmal auf Jesus schauen. Diese Frage, was für eine Verantwortung haben wir für Kinder, stellt sich einem jeden von uns. Egal, ob wir selber Kinder haben oder ob wir Teil der Gesellschaft sind und Kinder dennoch bei uns im Land aufwachsen. Wir eine Aufgabe haben, diesen bedürftigen Menschen tatsächlich zu helfen. Ja, jeder ist hier in der Verantwortung. Und wir wollen uns heute Jesus anschauen. Und diese Stelle und dieses Ereignis, was wir heute gesehen haben, diese Kindersegnung, einmal aus biblischer Perspektive einmal betrachten und schauen, was für eine Aufgabe haben wir und vielmehr noch, was für eine Bedeutung hatten Kinder im Reich Gottes für Jesus. Und ich lade euch herzlich ein, in den Predigttext mit einzusteigen, den wir einmal in Markus 10 in den Versen 13 bis 16 finden. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf, und segnete sie. Ganz klar zu erkennen ist, die Kinder stehen hier im Mittelpunkt des Geschehens. Alles bzw. alle drehen sich hier um diese Kinder. Doch die Reaktion der einzelnen Gruppen hier ist ganz, ganz unterschiedlich. Und wir möchten uns einmal diese drei Gruppen einmal anschauen, die sich hier im Text im Umgang mit Kindern auszeichnen. Es sind einmal die fürsorglichen Eltern, die zurückweisenden Jünger und aber auch dann der liebende Jesus. Lass uns zu der ersten Gruppe kommen, die fürsorglichen Eltern. Ja, zugegeben, im Text steht nicht explizit, dass es Eltern sind. Hier wird erwähnt, sie brachten Kinder zu ihnen. Nun, wo hier im Text von Markus die Rede von Kindern ist, spricht Lukas explizit in seinem griechischen Wort von Kleinkindern, also von Babys, die gar nicht gehen können, gar nicht laufen können, neugeboren sind, also ganz grundsätzlich auf ihre Eltern angewiesen sind. Und so können wir schließen, dass es die Eltern sind, die hier zu Jesus kommen und um seinen Segen beten. Das war in der jüdischen Tradition übrigens nichts Neues. Es war immer wieder so die Tradition, dass Kinder von ihren Eltern zu Rabbis gebracht worden sind und dort von ihnen einen speziellen Segen haben wollten, auch gleich schon zur Geburt. Und wir sehen das grundsätzliche Prinzip von Väter oder Ältere segnen die Jüngeren, ist im Alten Testament durchgängig da. Hier ist es aber ein bisschen eine spezielle Form. Jesus war ja kein offizieller Rabbi oder ein registrierter Rabbi in der damaligen Gesellschaft. Aber die Eltern haben erkannt, bei diesem Jesus gibt es mehr zu holen als vielleicht bei irgendeinem anderen Rabbi. Ja, sein Ruf war bekannt, wenn Jesus Menschen anrührt, dann werden sie gesund, werden sie heil. Davon berichtet uns Markus, nämlich in Markus 6, Vers 56, da gibt es eine Passage, wo Jesus viele Leute geheilt hat und dort lautet es, und alle, die ihn anrührten, wurden geheilt. Und das war diese besondere Situation, die diese Eltern hier erkannten. Hey, bei Jesus können wir unsere Kinder geben und er wird sie segnen, er wird über sie beten. Und das ist eigentlich das Beste, was wir für unsere Kinder machen konnten. Damals waren sie zur damaligen Zeit tatsächlich sehr konträr gegenüber dem, was im Römischen Reich, also unter der Gesellschaft, unter der sie gelebt haben, eigentlich gängiges Prozedere war. Ich habe mir in der Recherche mal ein bisschen angeschaut, wie sind eigentlich römische Kinder oder römisch-griechische Kinder zur damaligen Zeit aufgewachsen und was galt dort eigentlich so für sie an Recht. Im Fokus fand ich einen Artikel, der genau diesen Umgang mit Kindern betrachtet hat. Und ja, es wird wahrscheinlich nicht in jedem Haushalt so gewesen sein, aber es war zumindest gängige Praxis oder römisches Recht, dass Folgendes zur damaligen Zeit vorlag. Und ich lese einmal ein Zitat aus diesem Fokusartikel. Die Geburt ein freudiges Ereignis? Vielleicht. Auch wenn die Entbindung überstanden ist, kann die erschöpfte Mutter das Neugeborene noch nicht in die Arme schließen. Stattdessen wird der Säugling in ein Tuch gewickelt und auf den Fußboden gelegt. Jetzt kommt der Moment, in dem alle Anwesenden den Atem anhalten. Was wird der Pater Familias, also der Vater, tun? Das Baby aufheben oder sich stumm umdrehen und den Raum verlassen? Wenn das der Fall ist, nimmt er sein Kind nicht an und besiegelt damit dessen Schicksal. Zittern müssen die Angehörigen immer dann, wenn statt des ersehnten Sohnes schon wieder ein Mädchen zur Welt gekommen ist oder das Baby eine Behinderung aufweist. Das kann sein Todesurteil bedeuten. Zitat Ende. Das war gängiges römisches Recht zur damaligen Zeit. Der Vater der Familie konnte aus seiner Willkür entscheiden und sagen, dieses Kind nehme ich an oder dieses Kind nehme ich nicht an. Zur Zeit Jesu lebte ein bekannter Philosoph und der war zu seiner Zeit einer der meistgelesenen Philosophen und er drückt diese Praxis sogar noch ein wenig bestialischer aus. Und wenn man das so liest, muss man wirklich schlucken und fragen, hat er diese Aussage wirklich ernst gemeint? Der Philosoph Lucius Annaeus Seneca sagte Folgendes zum Umgang mit kranken Kindern und das ist jetzt ein Zitat aus seinem Wort. Missgeburtliche Kinder löschen wir aus, Kinder, auch wenn sie schwächlich oder missgestaltet geboren sind. Wir tränken sie nicht aus Zorn, Vernunft ist es, Untaugliches vom Gesunden auszusondern. Einer der meistgelesenen Philosophen zu Zeiten Jesu äußert so ein Zitat. Das war scheinbar damals normale, gängige Praxis oder zumindest als solches erlaubt. Und ja, bevor wir den Finger auf die damaligen Römer legen, wir müssen nur ein paar Jahrzehnte zurück in unsere eigene Historie schauen. Was die Nazis im Dritten Reich gemacht haben, war nichts anderes als das. Und heute unter dem Deckmantel einer Fürsorge für Kinder schauen auch wir. Und die Abtreibungszahlen in unserem Land zeigen, wie wir mit ungeborenem Leben umgehen, gerade wenn eine Krankheit diagnostiziert wird und dann entschieden wird, hey, dieses Kind hat kein Recht zum Leben. Wenn wir in die Geschichte schauen, zeigt uns die Geschichte, dass wir von der Geschichte nichts gelernt haben. Und ich glaube, wenn wir heute in unsere Jugendämter reinschauen, in die Kinderheime, in verwahrloste Familien, sehen wir, hey, diesen Fokus, dass wir genau für diese Kinder zu sorgen haben, das hat sich im Verlauf der 1000 Jahre nicht geändert. Klar, wir haben einige Verbesserungen für die Kinder, aber der grundsätzliche, diese Wertschätzung für diese kleine Gruppe ist immer etwas, wofür wir jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt und jede Generation neu kämpfen muss. Ja, wir können sagen, auf diesem Stuhl von Sulu, da hätten Tausende, wenn nicht Millionen Kinder Platz nehmen können, denen genau das gleiche Schicksal ereilt ist. Ja, ganz anders reagieren hier diese Eltern aus dem Text. Sie bringen die Kinder zu Jesus, weil sie wissen, dort empfangen sie Segen. Und das ist das Beste, was wir unseren Kindern in diesem Alter geben können. Und das Ritual, was wir gerade hier gesehen haben, ist in Anlehnung an diese Aktion, die Jesus durchgeführt hat. Hier fließen keine magischen Kräfte und es ist auch nichts irgendwie Übernatürliches, was hier gerade stattgefunden hat. Schon gar nicht wurden diese Kinder jetzt irgendwie als Heilige genannt und sie sind irgendwie sündlos oder sonstiges. Aber diese Gestik zeigt, dass die Eltern den Wunsch haben, wir möchten unsere Kinder zu Gott bringen und wir möchten uns vor der gesamten Gemeinde verpflichten, indem wir diese Kinder segnen lassen, sie im biblischen Sinne zu erziehen. Alles daran zu setzen, dass diese Kinder, wenn sie irgendwann mal erwachsen werden, diese Entscheidung für Gott tun. Dass wir sie zu Gott bringen und dass sie unter das Wort Gottes gestellt werden. Und wir als Gemeinde nehmen diese Verantwortung auch wahr und sagen, wir möchten für diese Eltern und für diese Kinder beten, dass sie zu Gott kommen. Dass sie möglichst viel von Gott und seiner Gnade hier mitnehmen können. Ich kann den Eltern keine Ratschläge geben, was Erziehung angeht. Ich bin ein absoluter No-Name. Ich habe keine Kinder, ich kann euch nichts weitergeben. Ich kann aber euch eins sagen, diese Gestik aus biblischer Betrachtung ist eine sehr gute Gestik, Kinder unter das Wort Gottes zu stellen. Als Lehrer kann ich euch sagen, erzieht eure Kinder. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Es wäre schön, wenn die Kinder wüssten, hey, wenn ich mit einer Federmappe abgeschmissen werde, heißt das nicht, dass ich die direkt ins Gesicht zurückwerfe. Einfach nur ein Beispiel aus meiner letzten Woche zu erzählen. Genau, also so ein bisschen weniger Auge im Auge und ein bisschen mehr Liebe deinen Nächsten, das wäre schon richtig gut. Und ja, Respekt und Demut, das wäre schon vielleicht zu viel verlangt, aber es wäre schön, wenn die Kinder erzogen werden. Das kann ich nur sagen. Vorbildliche Eltern sehen wir, sie taten es, sie waren sich bewusst, hey, diese Kinder, die bringen wir zu Jesus. Im Jahr 2003 war die A Cappella-Band Wise Guys ziemlich bekannt und sie veröffentlichten ein Lied. Und dieses Lied beinhaltet folgende Strophe. Kinder finde ich nicht so toll, tut mir wirklich leid. Eins schmiert dir die Wände voll und das andere schreit. Eins schmeißt wild mit Lego rum aus Hartplastikbehältern. Doch was ich am meisten und schlimmsten finde, sind die stolzen Eltern. Ich glaube, die Jünger der damaligen Zeit, sie würden direkt in dieses Lied mit einsteigen und sagen, jo, da können wir direkt mitsingen. Weder die Kinder noch die Eltern finden wir irgendwie toll. Und es fragt sich, warum ist eigentlich ihre Stellung gegenüber den Kindern hier so drastisch? Und wir lesen das hier im Vers 13b, da ist die zweite Gruppe, die mit Kindern umgeht. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Es sind die abweisenden Jünger, die hier als zweite Gruppe dargestellt werden. Dieses Wort tadeln, was wir hier sehen, kommt vielleicht den meisten so wiederum aus dem schulischen Kontext bekannt vor. Also ich als Rabauke damals, ich weiß genau, was ein Tadel ist. Die Dinger, die flogen bei uns ständig in Briefkasten und immer wieder musste ich ja von meinen Eltern das Ganze unterschreiben lassen. Und ich weiß genau, was Tadel bedeutet. Vor kurzem las ich so einen Post, da stand, was machen eigentlich die Leute, bei denen damals auf dem Zeugnis stand, stört den Unterricht? Und ich fand es sehr spannend, kommentierte und sagte, ja, heute sitze ich auf der anderen Seite und schreibe das bei meinen Schülern aufs Zeugnis drauf. Und so ist ja die Ironie des Lebens, hätten, glaube ich, meine Lehrer damals auch nicht erwartet. Aber es hat doch nochmal geklappt. Also Tadel, etwas, was wir vielleicht, wie gesagt, aus dem schulischen Kontext kennen, wo irgendwelche Leute für ein Vergehen getadelt werden. Nun, das Wort, was hier verwendet wird, ist eigentlich ein bisschen stärker. Es meint eine bedrohliche Abweisung oder Unterwerfung. Also viel stärker als nur sozusagen, hey, finden wir gerade hier nicht so toll, sondern es war ein wirklich aktives Weg mit euch. Euch haben wir hier nicht zu sehen. Es bedeutet Unterwerfung, Abweisung und eine komplette Ablehnung der Leute, die hier gekommen sind. Und wir müssen uns die Frage stellen, die Jünger, hey, ihr wart 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs, ihr müsst doch gelernt haben, dass Jesus Liebe verkündet hat und auch Liebe im Umgang mit dem Nächsten. Ein Kapitel zuvor, dazu werden wir gleich nochmal kommen, hat Jesus anhand eines Kindes ihnen dargestellt, was es bedeutet, der Größte im Reich Gottes zu sein. Haben sich die Jünger vielleicht von der römischen Kultur hier leiten lassen und gesagt, hey, Kinder sind gar nicht wichtig? Nun, wir müssen uns einmal kurz den Kontext anschauen. Jesus ist gerade nach Judäa gekommen und sofort kamen die Pharisäer, eine Volksmenge zu ihm und ja, belagerten ihn. Die Pharisäer versuchten ihn, steht in der Bibel, und stellten ihn direkt Fragen. Und sofort hat sich so eine große theologische Diskussion ergeben, wo Jesus antwortete, die Pharisäer Fragen stellten, die Volksmenge dabei waren und die Jünger mittendrin. Und in dieser hochemotionalen und theologischen Diskussion kommen auf einmal Eltern mit ihren kleinen Babys und stören auf einmal diese Auseinandersetzung. Und ich glaube, den Jüngern ist einfach nicht bewusst gewesen, dass Kinder jetzt hier einen Platz haben. Sie sahen die Kinder und die Babys als Störfaktor in diesem ganz großen theologischen Diskurs und wiesen sie direkt ab. Denn auch in der jüdischen Kultur war jetzt Kinder und Glaube und Theologie gar nicht so einen hohen Stellenwert zuzumessen. Kinder können nichts an guten Werken aus gesetzlicher Sicht tun, um irgendwie sich einen Gott oder die Gunst eines Gottes zu erwirken. Kinder, ihr theologischer Wert, geistlicher Wert, aus deren Perspektive eigentlich gleich null. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sie die Eltern hier so schroff abweisen. Sie selbst natürlich auf den VIP-Plätzen, direkt um Jesus herum. Sie bestimmen, hey, wer kommt zu Jesus, wer darf rankommen und wer wird von ihnen abgewiesen. Und das ist wirklich verwunderlich, weil erst kurz zuvor, wie gesagt, ein Kapitel vorher, haben die Jünger darüber diskutiert, wer von ihnen ist eigentlich der Größte im Reich der Himmel. Und Jesus hat diese Diskussion mitbekommen und fragt sie noch so, worüber habt ihr eigentlich gerade diskutiert? Und da mussten sie natürlich sagen, okay, ja, wir haben diskutiert, wer bei dir irgendwann mal ganz oben mitspielen wird. Und ich liebe diese Ironie, die Jesus hier nutzt und er sagt, und das, davon lesen wir Matthäus, auch Markus berichtet davon, aber Matthäus nochmal so ein bisschen deutlicher. Matthäus 18, Vers 2. Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der wird der Größte im Reich der Himmel sein. Also diese theologisch, sag ich mal, hochnäsigen Jünger werden jetzt von so einem Kind auf den Boden der Tatsache gebracht. Jesus demonstriert anhand eines Kindes, was es bedeutet, wahre Größe zu haben, die nämlich über Demut läuft. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht die Jünger noch mal stärker verärgert hat, aber zumindest wussten sie doch, dass für Jesus Kinder eine große Bedeutung haben. Und umso fraglicher ist, warum sie eigentlich hier die Kinder abgelehnt haben. Aber wir können lernen, für Gott haben Kinder eine ganz besondere Bedeutung. Sie haben mehr mit dem Wort Gottes zu tun, als wir es vielleicht uns irgendwie vorstellen können. Und das beweist Jesus als dritte Gruppe oder als dritte Partei hier, indem er den Kindern seine Liebe zeigt. Lass uns nochmal die Verse 14 bis 16 lesen. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jesus reagiert hier sehr emotional und auch das Wort, dieses Unwilligsein, kann man damit übersetzen, er ärgerte sich und er wurde aufgebracht. Das war nicht nur ein einfach so, hey Leute, lass mal gut sein, holt die her, sondern er reagierte sehr emotional und leidenschaftlich auf diese kalte Abweisung der Jünger. Und er sagte, hey, diese Kinder, die sollen zu mir kommen. Und damit macht er den Jüngern deutlich, liebe Jünger, ich brauche keinen Sekretär, der irgendwie im Vorzimmer sitzt und hier Leute entweder zulässt oder nicht zulässt oder irgendeine Audienz beim König erlauben oder nicht. Hey, bei mir ist jeder willkommen. Von dem Kleinsten bis zum Größten, vom größten Sünder bis zu dem anscheinend gerechtesten Pharisäer. Und das zeigt Jesus hier ganz deutlich mit all seinen Emotionen und sagt, Jünger, das geht so nicht. Diese Kinder, sie gehören zu mir. Und Jesus ist frei zugänglich für alle und möchte, dass diese Kinder zu ihm kommen. Denn anhand dieser Kinder möchte er ein ganz, ganz wichtiges Prinzip der Errettung und der Gnade verdeutlichen. Und das sehen wir in diesen beiden Versen. Zuerst einmal sagt Jesus, denn solcher ist das Reich Gottes. Damit spricht Jesus Kindern grundsätzlich einen Platz in seinem Reich zu. Und ganz wichtig hier zu sehen ist, er sagt nicht, denn dieser, also dieser jüdischen Kinder oder Babys, die ihr hier gerade gebracht habt, die gehören zum Reich Gottes und andere heidnische Kinder nicht, sondern er geht von allgemein der Kategorie Kind oder Babys aus und sagt, hey, Babys gehören zum Reich Gottes. Das macht er hier ganz eindeutig. Und dabei bezieht er sich nicht auf irgendwelche Qualifikationen, die die Kinder gebracht haben, im Sinne von, sie sind Beschnittene oder getauft oder die Eltern haben besonderen Glauben, haben ein besonderes Ritual gemacht. Jesus sagt erstmal ganz grundsätzlich, Kinder gehören ins Reich Gottes, ohne dass sie irgendetwas dafür getan haben. Und das ist ein Prinzip der Gnade, das wir hier sehen. Ohne ein Verdienst spricht Jesus ihnen diese Stellung zu. Etwas, was für die Juden damals wohl was ganz Neues war. Gerade für die gesetzlichen Juden, die doch dachten, hey, wir müssen erstmal was tun, um uns in diese Lage zu bringen, dass Gott uns annimmt. Reich Gottes ist der Ort, wo Gott regiert und diejenigen Personen, die errettet sind und zu ihm gehören, unter seiner Herrschaft leben. Jesus spricht ihnen das zu. Und Achtung, was Jesus hier nicht sagt, und das ist ganz, ganz wichtig, dass diese Kinder irgendwie sündlos und super Heilige sind. Damit würde er der Bibel direkt widersprechen. Denn wir sehen durchweg in der Bibel immer wieder die Passagen, dass ein Kind, bereits wenn es zur Welt kommt, unter dem Fluch der Sünde steht. Psalm 71, Vers 7 sagt, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Johannes 3, Vers 6 sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und damit möchte Jesus eigentlich eins verdeutlichen, genauso wie es in der Tierwelt zum Beispiel ist, dass eine Katze nur eine Katze zur Welt bringen kann oder ein Pferd ein Fohlen und immer nur das Gleiche zur Welt bringen kann, so kann ein sündiger Mensch auch immer nur einen sündigen Menschen produzieren oder zur Welt bringen. Es gibt nirgendwo diesen Cut, den die Bibel sagt, dass ein Kind sündlos zur Welt kommt. Das müssen wir festhalten. Und Römer 3 schließt das ja im Vers 10 ein. Da ist keiner gerecht vor Gott, auch nicht einer. Kinder werden nicht erst zu Sündern, wenn sie die erste falsche Tat gemacht haben und als Heilige irgendwie geboren werden und dann in Sünde fallen. Nein, die Bibel macht deutlich, auch Kinder sind unter dem Fluch der Sünde. Aber was Jesus hier macht, ist, dieses Prinzip der Gnade auf sie anzuwenden und zu zeigen, diese Kinder sind in einem Status, in dem sie unmündig sind, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Ihre geistliche und geistige Entwicklung lässt es nicht zu, dass sie eine verantwortliche Entscheidung für oder gegen ihn treffen können. Bis dieser Status nicht erreicht ist, was bei jedem Kind individuell irgendwann mal der Punkt sein wird, spricht er ihnen grundsätzlich diese Gnade der unverdienten Zugehörigkeit zum Reich Gottes zu. Das ist die Aussage dieses Verses. Ihrer oder solcher ist das Reich Gottes. Matthäus spricht sogar, ihrer oder solcher ist das Reich der Himmel. Und Jesus möchte anhand dieser Kinder aber auch das Prinzip auf die Erwachsenen übertragen. Und das ist das, was wir für uns heute als Erwachsene mitnehmen können. In Vers 15 sagt er, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Diese Besonderheit, die wir bei Kindern gerade festgestellt haben und die auch Marvin schon in der Einleitung erwähnt hatte, ist, Kinder können nichts bringen, um die Gunst der Eltern zu erwirken. Sie kommen grundsätzlich immer mit leeren Händen an den Verhandlungstisch und fordern dann Liebe und Vertrauen der Eltern und Zuwendung und Essen ein. Oder erwarten es nicht direkt, aber sie bekommen es. Liebende Eltern erwarten nichts von ihren Babys, dass sie irgendwie erstmal lächeln oder irgendwie ein Bäuerchen machen und dann kriegst du endlich dein Essen. Auch wenn das manchmal so wahrscheinlich die Praxis ist, wenn man so ein bisschen beobachtet, dass man doch bei Kindern irgendwie was herauskitzeln will. Aber grundsätzlich haben Kinder nichts, was sie bringen können, um die Gunst der Eltern zu ergattern oder einzuholen. Und genau das möchte Jesus hier mit diesem Kind darstellen. Der Mensch, der zu Gott kommt, hat nichts, was er an den Verhandlungstisch bringen kann. Der heilige Gott steht uns sündigen und dreckigen, elenden Menschen gegenüber. Und wir haben nichts, rein gar nichts, was wir Gott bringen können, um zu sagen, Gott, jetzt nimm uns an. Nimm mich an, ich habe das und das und das getan. Und da müssen wir diese Perspektive eines Kindes einnehmen und verstehen, von einem heiligen Gott kommen wir eher als schmutzige Sünder. Und wir sind absolut auf seine Gnade angewiesen. Paulus drückt es in Epheser 2, in den Versen 8 bis 9, wie folgt aus. Denn aus Gnaden seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Ja, dieses Bild hat Gott seinen Jüngern oder hat Jesus seinen Jüngern, den Pharisäern und der Volksmenge hier verdeutlicht. Hey, wenn ihr ins Reich Gottes kommen wollt, müsst ihr so sein wie die Kinder. Ihr müsst verstehen, ihr habt nichts, was in irgendeiner Art und Weise die Gunst Gottes für euch bringen könnte, aber Gnade ist ein Geschenk, das er uns gibt. Gnade geschenkt es nicht aufgrund der Eigenleistung. Und Jesus würde einige Monate später genau am Kreuz dafür sterben, dass dieses Urproblem von uns Menschen, dass wir nichts Gott entgegenbringen können, um diese Kluft zwischen ihm und uns zu heilen oder zu überwinden, dass er mit seinem Blut dafür bezahlt hat. Das ist die Botschaft des Evangeliums, die sagt, ihr Menschen könnt nichts tun, aber ich als Schöpfer des Universums komme auf diese Welt und tue es. Das ist das, was Jesus hier verdeutlichen will. Ihr müsst wie Kinder kommen, ihr habt nichts in der Hand, aber es ist Gnade, die ihr von mir braucht. Und dann stellt Gott uns das Zertifikat aus und sagt, wer so zu mir kommt, wer das erkennt, ich bin ein hilfloser und dreckiger Sünder. Ich habe nichts, was ich dir entgegenbringen kann, Jesus, aber ich brauche deine Gnade und ich glaube an dein Erlösungswerk, was du für mich am Kreuz vollbracht hast. Dann sagt Jesus, auch dir gehört das Reich Gottes. Und wenn wir bereits gerettet sind, wenn wir das angenommen haben, dann gilt es, uns diese Botschaft jeden Tag aufs Neue zu predigen. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, hey, geistig gesehen sind wir wie diese Kinder. Wir haben nichts, um das vor Gott zu bringen. Ich hatte mal ein Ereignis in der Fußgängerzone in Hannover, als ich noch Student war. Dort sah ich, wie ein älterer Herr einen Tisch aufgebaut hatte und Traktate und Bücher verteilte. Und ich sah den so ein bisschen von Weitem und dachte, ich gehe mal vorbei, mal gucken, wer mich so anspricht. Ich werde mich dann nicht gleich als Christ zu erkennen geben und guck mal, wer er vielleicht mit mir spricht. Gesagt, getan, ich bin hingegangen und der drückte mir auch so einen Flyer in die Hand und ich blieb ein bisschen stehen. Dann habe ich mich auch als Christ zu erkennen gegeben und sagte, ich finde es schön, was Sie hier machen, dass Sie diese Traktate verteilen. Und er war so, du bist also auch Christ, ja, erzähl mir doch mal dein Zeugnis. Okay, spannend. Und dann begann ich. Ich sagte, ja, ich bin in einem christlichen Elternhaus groß geworden, war in der Kinderstunde, in der Gemeinde, in der Jungschar. Ich habe mich bekehrt, bin dann weiter auch in die Gemeinde gegangen, habe mich irgendwann mal taufen lassen, diene jetzt in der Gemeinde aktiv, bin ein glücklicher Christ. Und das ist meine Geschichte. Und er sagte zu mir, du, das hört sich alles richtig super an, aber weißt du, was mir in deinem Leben fehlt? Du hast nicht bekannt, dass du ein elender und verlorener und hilfloser Sünder warst und nur auf die Gnade Gottes angewiesen warst und dass er dich errettet hat. Boah, und dann stand ich da und ich musste echt schlucken. Ich dachte so, yo. Ich konnte ihm versichern und sagte dann, ich kann Ihnen sagen, das ist zum Glück in meinem Leben passiert. Aber das hat sich so in mein Zeugnis irgendwie eingebrannt, dass ich diese Passage so vergesse. Manchmal denken wir, wir kommen aus einem christlichen Elternhaus und wir werden so automatisch irgendwann mal so ins Reich Gottes versetzt und sind schon so Halbheilige, wenn wir in so einem Gemeindekontext groß geworden sind. Hey, aber wir müssen uns jeden Tag das vergegenwärtigen, hey, wenn wir errettet sind, es ist nur ein Geschenk Gottes, eine Gnade. Wir haben gar nichts dazu beigetragen. Und das sollte auch immer in unserem Zeugnis, das wir geben, vorhanden sein. Hey, wir waren hilflose Sünder, jetzt sind wir hoffnungsvolle Sünder, weil Jesus für uns bezahlt hat. Und wenn du noch keinen Platz im Reich Gottes hast und diese Botschaft noch nicht angenommen hast, dann lädt dich diese Stelle und Jesus ein. Die Stelle lädt ein zu sagen, hey, du brauchst nichts mitzubringen. Es gibt auch gar nichts, was du mitbringen kannst. An diesen Verhandlungstisch zwischen dem heiligen Gott und uns sündigen Menschen kommt es nur auf eine eigene, einzige Qualifikation an. Zu erkennen und demütig wie so ein Kind zu sein und sagen, ich habe nichts zu bringen, aber ich wende mich trotzdem als dich an den Schöpfer, der für mich persönlich gestorben ist. Das ist das, was die Bibel Evangelium, Errettung und Gnade nennt. Dass wir zu Gott kommen, so wie wir sind, ohne Qualifikation und von ihm diesen Zuspruch bekommen, wir können ins Reich Gottes kommen, wenn wir an sein Tod glauben und an seine Auferstehung und für sein stellvertretendes Opfer. Ja, wer ins Reich Gottes kommen will, muss an Jesus und sein Erlösungswerk glauben. Er muss wie ein Kind zu Gott kommen, mit leeren Händen und sich komplett nur auf seine Gnade tatsächlich verlassen. Und wer das tut, bei dem passiert im geistlichen Sinne, also im übertragbaren Sinne, genau das, was wir im letzten Vers hier lesen. Und ich finde das so erstaunlich, wie Jesus hier nochmal auch, wie gesagt, diese Liebe zu den Kindern so deutlich macht. Wir erinnern uns, die Eltern kamen mit dem Wunsch, dass Jesus sie anrührte und über sie beten sollte. Jesus nimmt diese Kinder aus den Händen der Eltern und nimmt sie in seine eigenen Arme. Auch das Wort hier für umarmen meint eine ganz innige Umarmung. Und die Eltern haben nur eine Berührung erwartet und Jesus gibt ihnen eine innige Umarmung. Und auch das ist das, was wir geistlich von Gott erwarten dürfen. Hey, wir kommen mit unserer Schuld, wir kommen mit unseren Sünden und Vergebung ist da. Und Jesus spricht uns diese Worte zu, dass er sagt, hey, willkommen im Reich Gottes. Wenn du an mich glaubst, diese Gnade annimmst, dann bist du dort, wo du eigentlich schon immer hingehörtest. Und wozu ich dich eigentlich geschaffen habe, zu einer Beziehung mit mir. Erwarten wir von Jesus nicht nur eine Berührung, sondern eine Umarmung des für uns gestorbenen Jesus. Das ist das, was Jesus hier in diesem Text uns deutlich machen will. Kinder sind Wegweiser des Evangeliums. Und lass uns auf diese Kinder schauen, sie nie irgendwie als Störfaktor sehen oder als theologisch irgendwie unwichtig, sondern Gott danken für diese Botschaft, die er uns durch diese Kinder gebracht hat. Hey, auch wir können vor Gott nichts bringen, sind aber auf seine Gnade angewiesen. Amen.